stehen.
Wir hatten darüber auf unserem Seminar gesprochen.
Ein Devotee namens Nishinananda, Brahmacharya, hatte gehört, dass Lord Chaitanya, der in Navadvipa war, den Wunsch hatte, nach Vrindavan zu gehen. Und um Lord Chaitanya zu helfen, gut nach Vrindavan zu kommen, begab sich Nishinananda in die Meditation. Und in der Meditation baute er einen breiten Weg, der in der Stadt Navadvip begann und den er bis nach Vrindavan bauen wollte. Und er legte nicht Pflastersteine auf den Weg, sondern Edelsteine, war er in der Meditation, er war zwar arm und hatte vielleicht nur ein paar einfache Gewänder und ein bisschen Puja, Dinge, die er zur Puja braucht, aber in der Meditation hatte er alles. So legte er den Weg mit Edelsteinen auf und tat auf diese harte Edelsteinpflaster also Blumen, stängellose Blumen, damit sich Lord Chaitanya nicht die Füße pricken würde. Dann schmückte er im Geist die Seiten des Weges mit Bakula-Blütenbäumen und in gewissen Abständen schuf er links und rechts von der Straße weite Seen, auf die er die auch noch begärtnete, also wie sagt man, bepflanzte mit Lotusblumen. Da drin tummelten sich vielerlei Fische und damit Lord Chaitanya nicht in der Hitze des Tages ein bisschen heiß werden würde, da ließ er ein paar wunderbare Winde wehen, die mit Blütenduft geschwängert waren. Das war eine Technik, die unter den Bauarchitekten Indiens bekannt war. Die bauten zum Beispiel vor dem Schlafgemach des Fürsten einen Rosengarten und dann und den setzten sie genau dorthin, wo die Winde von Natur aus kamen, die Nachtwinde. Und dann kamen die Winde über den Rosengarten herein in das Schlafgemach des Fürstens, der dann also einen angenehm parfümierten Schlaf hatte, einen natürlich parfümierten Schlaf. Und dieser Nishinananda dachte, für Lord Chaitanya werden wir besondere Winde dahin tun, die also Blütenduft haben. Er setzte dann den Bau seines Weges bis zu der Stadt Kainanathashala fort, die ungefähr 323 Kilometer von Kalkutta liegt und die schon manche von uns besucht haben. Und dann versuchte er weiter zu meditieren, den Rest des Weges von Kainanathashala nach Vrindavan. Das war nochmal gut 1000 Kilometer, also er hatte noch was vor. Aber er konnte in seiner Meditation den Weg nicht weiterbringen. Irgendwas stoppte ihn. Habt ihr schon mal an etwas gedacht und plötzlich konnte man den Gedanken nicht zu Ende führen? Was war das nochmal? Was war das nochmal? Es war aber ein bisschen anders als diese Situation. Er konnte einfach, was er zu tun hatte, war klar. Den Weg mit Edelsteinen auspflastern und dann Blumen darauf tun und dann Bakula-Bäume anpflanzen und dann, sag mal schnell, Seen zu bauen. Aber er kam nicht weiter. Und deshalb war er erstaunt. Jetzt hören wir den Text von heute, Text 161. Mit fester Überzeugung teilte er darauf den Gottgeweihten mit, dass Sri Chaitanya diesmal nicht nach Vrindavan gehen werde. Erläuterung. Srila Nishinananda Brahmachari war ein großer Geweihter Sri Chaitanya Mahaprabhus. Als er daher hörte, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu auf dem Weg von Kulia nach Vrindavan war, begann er, obwohl er keinen materiellen Reichtum besaß, im Geiste einen sehr schönen Pfad oder Weg für Sri Chaitanya Mahaprabhu zu bauen, den dieser beschreiten sollte. Ein Teil der Beschreibung dieses Pfades ist oben wiedergegeben. Doch selbst im Geiste vermochte er den Weg nicht weiter als bis Kainanathashala zu bauen. Daraus schloss er, dass Chaitanya Mahaprabhu diesmal nicht nach Vrindavan gehen werde. Jetzt kommt eine sehr erstaunliche Erläuterung von Srila Prabhupada. Er hat jetzt erstmal zusammengefasst, was da war, und jetzt gibt er einen Kommentar dazu, zu diesem erstaunlichen Zusammenhang. Bitte hört genau zu, weil es wichtig sein wird, um die Vorlesung zu verstehen, diesen Kommentar zu verstehen. Für einen rein Gottgeweihten ist es das Gleiche, ob er einen Pfad auf materielle Weise baut oder ob er ihn im Geiste baut. Das ist so, weil die höchste Persönlichkeit Gottes Janardana Bhavagrahi ist. Das heißt, jemand, der die Empfindung würdigt. Für ihn, also Krishna, sind ein Pfad aus wirklichen Edelsteinen und ein Pfad aus geistigen Edelsteinen das Gleiche. Obwohl feinstofflich, ist der Geist nämlich ebenfalls Materie. Und daher wird jeder Pfad, ja alles, im Dienste des Herrn, ob grobe Materie oder feine Materie, von der höchsten Persönlichkeit Gottes in gleicher Weise angenommen. Der Herr nimmt die Haltung seines Geweihten entgegen. Und er sieht, wie groß die Bereitschaft seines Geweihten ist, ihm zu dienen. Dem Gottgeweihten steht es frei, dem Herrn entweder mit grober Materie oder mit feiner Materie zu dienen. Wichtig ist, dass der Dienst in Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Das wird in der Bhagavad Gita 9,26 bestätigt. Patram Pushpang Phalang Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyuparitam Ashnami Prayatatmana. Wenn jemand mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder Wasser opfert, werde ich es annehmen. Die wirkliche Zutat ist Bhakti. Weiter. Hingabe. Reine Hingabe ist von der Erscheinungsweise der materiellen Natur nicht verunreinigt. Ahaituk yaprati hata. Unbedingter, hingebungsvoller Dienst kann durch keine materielle Bedingung aufgehalten werden. Das bedeutet, dass man nicht sehr reich sein muss, um der höchsten Persönlichkeit Gottes dienen zu können. Selbst der ärmste Mann kann der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenso gut dienen, wenn er reine Hingabe hat. Wenn kein anderer Beweggrund vorhanden ist, kann hingebungsvolles Dienen, kann hingebungsvoller Dienst durch keine materielle Bedingung aufgehalten werden. Nishingananda Brahmachari sagte, der Herr wird nach Kanai Natashal gehen und dann zurückkehren. Ihr werdet es alle später sehen, doch sage ich es jetzt mit großer Überzeugung. Es wird ihm gesagt, wie es weiterging. Lord Chaitanya ging auf dem Weg nach Vrindavan in Ramakeli vorbei, wobei er von Tausenden von Menschen begleitet wurde, die alle Gottgeweihte waren. Und diese Devotees waren so froh, mit Lord Chaitanya on Tour zu sein, dass sie sich als Erinnerung auf dieses Ereignis den Staub von der Straße nahm, der von den Lotusfüßen des Herrn berührt worden war und aufgewirbelt war. Die steckten sich das ein. Und Chaitanya Charitamrita sagt, wo immer der Herr den Boden mit seinen Lotusfüßen berührte, wo immer, kamen sogleich Menschen und sammelten den Staub. Ja, sie sammelten so viel, dass in dem Weg viele Löcher entstanden. Und dann erreichte er Ramakeli, ein wunderschöner Ort in Bengalen, wo Rupa und Sanatan Goswami schon auf ihn warteten. Und als sie dann des Nachts zu ihm kamen, um eine Audienz zu bitten, kam dieses denkwürdige Gespräch zustande, wo A. Lord Chaitanya Rupa und Sanatan als seine ewigen Devotees wieder akzeptierte und B. wo Rupa und Sanatan mit großer Demut sagten, mein lieber Herr, nach Vrindavan geht man nicht mit so vielen Leuten. Du weißt alles. Tu, was du zu tun beliebst. Das Lord Chaitanya nahm sich diese Mahnung, wenn man so will, Mahnung ist vielleicht nicht das richtige Wort, so würden es die Devotees nicht sehen, diesen Hinweis sehr ernst und kehrte dann, ging noch ein bisschen weiter nach Kanainathaischala, was als das Gupta Vrindavan bezeichnet wird, das versteckte Vrindavan, und kehrte dann von dort wieder um. Er ging also nach Vrindavan, ohne nach Vrindavan zu gehen, mit so vielen Leuten. Ging nach Puri und ging später dann nach Vrindavan. So, der wichtige Punkt hier ist Smaranam oder die Macht der Meditation. Wie ihr wisst, hatten wir ein Seminar darüber und ich möchte jetzt noch nicht das Gleiche wiederholen, was ich im Seminar gesagt hatte, aber euch, die ihr nicht alle zum Seminar kommen konntet, aus verschiedensten Gründen, möchte ich euch sehr gerne ein bisschen das zusammenfassen, sodass ihr auch ein bisschen wisst, worüber wir uns anderthalb Tage Gedanken gemacht haben, und ich glaube, dass ihr daraus viel ziehen könnt. In unserer Vaishnava-Tradition gibt es einen Platz von Meditation. Meditation ist nicht unser, er ist nicht der Hauptvorgang, den Lord Chaitanya Mahaprabhu gebracht hat in diese Welt. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat das Hören über Krishna und das Chanten über Krishna im Kirtan als den Hauptvorgang gebracht. Shravanam und Kirtanam. Und es ist sehr eindeutig, dass dieser Vorgang wesentlich schneller greift als den Vorgang der Meditation. Im Brihad Bhagavatamrita erklärt uns Sanatana Goswami, warum dieser Vorgang über Krishna zu hören und zu chanten sehr schnell geht und sehr wirkungsvoll ist. Er macht im Wesentlichen die folgenden Punkte. Er sagt, durch das Chanten des heiligen Namens manifestiert sich Krishna im Geiste des, also erstmal auf der Zunge des Devotees. Hare Krishna, das ist Krishna in Form des Klangschwingung da, und von dort geht er sehr schnell in den Geist des Devotees hinein, wo er erstaunliche Wirkungsweisen hat, den Devotee anzieht zu sich und zu seinem hingebungsvollen Dienst. Lord Chaitanya, also Sanatana Goswami, erklärt auch, dass Meditation schwierig ist, weil man dazu einen ganz einsamen Ort brauchte. Der heilige Name des Herrn jedoch kann auch in bevölkerten Gebieten gechantet werden, auch in einer, dem König der hektischen Großstädte, nämlich Zürich. Ihr werdet euch interessiert, nach einer Umfrage, die man machte, ist Zürich noch hektischer als Tokio und New York. Man hat gesehen, wie schnell das an den Postschaltern geht, wie viel Publikumsverkehr, wie leicht reizbar die sind auf der Straße und so weiter. Und die Züricher stehen also am meisten unter Stress. Das habe ich von Daniel und Monika gehört und mich ein bisschen gewundert. Also, ihr wisst das besser, ihr lebt hier. So, das kann aber, Meditation ist hier schwierig. Ist recht schwierig. Den Chanten des heiligen Namens, das kann sehr leicht Liebe zu Krishna bringen. Natürlich erfahren wir, dass wir dann noch frei werden müssen von, wie soll ich mich ausdrücken, Vergehen, und dass wir unbedingt chanten müssen in einer Haltung mit Begierde, so sagt Sanatana Goswami. Wenn man den heiligen Namen mit Begierde chante, manifestiert sich automatisch Liebe im Herzen zu Krishna. Sankirtan, Liebe zu Gott, ist deswegen nicht verschieden. Also es gibt gute Gründe, weswegen wir Shravanam und Kirtanam doch als den König aller der neuen einfachen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes beschäftigen, also sehen müssen. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig für einen Devoti, seinen Geist zur Ruhe zu bringen, sodass er ihn auf Krishna richten kann. In einem unruhigen Geist kommt Krishna nicht so leicht vor, wie in einem ruhigen Geist, der Zuflucht sucht. Der Geist ist sehr, sehr powerful und als machtvollster aller Sinne muss er fixiert werden. Und das Fixieren des Geistes nennt man Smaranam. Worauf sollte man den Geist fixieren? Auf Krishna, auf Krishnas Eigenschaften, auf Krishnas Form und auf seine... Worauf sollte man den Geist fixieren? Auf Krishnas heiligen Namen, dann auf Krishnas Form, dann auf Krishnas Eigenschaften und dann auf Krishnas Spiele. Das ist, wird Meditation genannt. Den Geist zu fixieren auf den Namen, auf die Form, die Eigenschaften und die Spiele. Nun, ich möchte euch ein bisschen erzählen über die Macht des Geistes. Wenn der Geist falsch ausgerichtet ist, kann er unser ganzes Leben ruinieren. Vor einiger Zeit habe ich gehört aus Australien eine kleine Nachricht, die mich total erschüttert hatte. In Australien kommt es vor, dass die Touristen nicht genau wissen, wo die also wie sie gehen müssen. Ist ja klar, weil sie Touristen sind. Und es kommt oft das vor, dass die in die Wüste gehen und sich verehren in der Wüste und dann nach einiger Zeit tot aufgefunden werden. Verdurstet. Nun, klinisch, man nennt das Autopsie. Da untersucht man die Touristen und man kann feststellen, was die Todesursache ist. Und es ist nicht Verdursten. Sie bilden sich das nur ein. Die Autopsie, also diese Untersuchung, ergibt, dass die meist noch genug Wasser im Blut, also dass da noch genug Wasser im Wasserhaushalt des physischen Körpers ist. Aber weil sie denken, huch, ich bin in der Wüste und ich verdurste, verdursten sie tatsächlich. So stark ist der Mind. Haribol. In einer Forschungsstudie gemäß ertrinken mehr Leute in der Wüste, als dass sie verdursten. Warum? Also das ist ganz verrückt. Die legen sich in diese Wadis. Wadis sind diese trockenen Flussarme, die, wenn dann mal der Monsun kommt oder ein heftiger Regenfall kommt, sich total mit Wasser füllen, somit das Wasser abläuft. Und die breiten da ihre Schlafsäcke aus und rasten und werden dann manchmal, also wenn es die Jahreszeit ist, von diesen Regenfluten überwältigt und dann ertrinken sie. Also statistisch gesehen ertrinken mehr Leute in der Wüste, als dass sie verdursten. Aber es sterben Leute in der Wüste, weil der Mind ihnen sagt, huch, hier ist es heiß, hier ist es trocken, hier sterbe ich, wenn sie verdursten. So powerful ist der Mind. Krishna sagt, worauf auch immer du deinen Geist richtest, das wirst du. In diesem Leben, aber auch im nächsten Leben. In diesem Leben oder auch im nächsten Leben. Ihr wisst es auf der Buchverteilung. Wenn ihr wisst, diese Person, für die ist es gut, das Buch mitzunehmen und daran kein Zweifel hat, dann nimmt ihr das Buch mit. Ich möchte hier nicht die Namen unserer Buchverteiler erwähnen, weil es sie manchmal nach Vorlesung gesagt haben, dass es ihnen nicht so recht ist, immer erwähnt zu werden, namentlich. Aber wir kennen ja einige Buchverteiler, die ihren Geist so richten können auf das, dass die Seele, die bedingte Seele sagt, ja, es ist ganz natürlich, dass ich das Buch mitnehme und es dann auch gerne tun und auch dies von dieser Überzeugung etwas annehme. In dem philosophischen Teil über Sangha oder Gemeinschaft pflegen, lernen wir als Devotees, wie wir uns, dass wir, wenn wir mit Nicht-Gottgeweihten zusammenkommen, dass es manchmal gefährlich sein kann für einen Gottgeweihten, der noch schwach ist in seinem Vertrauen und in seinen Überlegungen, weil die Nicht-Devotees einfach so überzeugt sind von ihren Themen, dass ohne dass wir das spüren, diese Überzeugungen in uns reingehen. Der Geist von denen beeinflusst unseren Geist. der anderen Seite, wenn ein Devotee sehr überzeugt ist vom Krishna-Bewusstsein, dann geht das anders herum. Wie bei Prabhupada, wenn Prabhupada gepredigt hatte, viele Devotees wurden einfach überzeugt von dieser Überzeugung. Zum Beispiel mein älterer Bruder, der kam einmal, um mich zu besuchen in Paris, der hatte gehört, ich war ein Devotee geworden. Also das war ziemlich bekannt geworden, dass in der Familie, dass ich ein Devotee geworden war. Und wollte jetzt eigentlich mal sehen, wo sein kleiner Bruder war. Und ich wollte natürlich unbedingt, dass er auch ein Devotee werde, ist ja klar. Aber wusste, ich bin nicht powerful genug, ihn da zu überzeugen. Mein älterer Bruder hatte gerade eine LSD Mentalissimo da gemacht, nicht? Eine Droge genommen und kam also, der war also ziemlich überzeugt von seinem Lebensstil und ich sagte dann zu ihm, komm ich besuchen, aber komm ich in Paris besuchen, wo Prabhupada ist. Und ich will euch das nur mal sagen, wie das kam. Der kam in die Vorlesung rein, der hatte den Rucksack gepackt zu einer Weltreise, wollte um die ganze Welt reisen. Der kam in diese Vorlesung herein von Srila Prabhupada und sah Srila Prabhupada und kam ein kleines Intermezzo am Ende der Vorlesung, störte ein Christ und sagte, I'm afraid. This has nothing to do with God. I'm afraid, also die Übersetzung ins Deutsche wäre, es tut mir leid, es hat nichts mit Gott zu tun, was Sie da sagen. Er wollte also Ärger machen. Natürlich hatte das sehr viel mit Gott zu tun, was Prabhupada sagte. Und Prabhupada sagte dann so ganz unschuldig, oh, you are afraid? Sie haben Angst? Nicht, I'm afraid? Das ist ein idiomatischer Ausdruck. Wenn man sagt, I'm afraid, this, I can't find the way. Dann meint es, es tut mir leid, ich kann hier nicht, ich weiß es nicht, wo es längst geht. Heißt nicht, dass man unbedingt Angst hat, aber afraid heißt auch Angst zu haben. So Prabhupada nahm die andere Bedeutung, Sie haben Angst? So in dem Sinne, können wir Ihnen helfen? Und die ganze Zuhörerschaft brach in ein tosendes Gelächter aus. Der Christ, ich will nicht jetzt sagen, Christen sind gute Menschen manchmal, also genauso gut und genauso, es hat jetzt nichts damit zu tun, dieser Störenfried, nicht, der also Prabhupada aus dem Lot bringen wollte, merkte plötzlich, alle lachen über ihn, wurde ganz bescheiden und zog den Kopf, eigentlich habe ich ganz gesagt, nicht? Prabhupada hatte das so total gemeistert. Aber Prabhupada, das war nicht so geplant, so rhetorisch, sondern Prabhupada, are you afraid? Der hat uns so dann gesehen. Vielleicht hat er das auch rhetorisch gemacht. Prabhupada war auch sehr, sehr, er war ein Prediger, der für Krishna auftrat und Krishna verteidigte und Krishna vorstellte in der Welt und prominent machen wollte. Mein Bruder sah das, wie Prabhupada so Krishna bewusst war und so sicher war über Krishna in der Vorlesung und wie er das so souverän handelte, dass mein Bruder sich am nächsten Tag die Haare schneidete und dann beschloss, ein Devotee zu werden. Er hatte gerade eine fotografische Ausstellung irgendwo, er kam nicht mehr zur Ausstellung, also doch, um das einzusammeln, die Fotos, nicht, und wurde dann ein Devotee. Ist immer noch ein Devotee, ist noch eingeweiht von Srila Prabhupada. Prabhupada war sich sicher. Einmal nahm Srila Prabhupada seine ganzen Devotees, die GBC-Member, zusammen und fragte dann eine Frage. Are you convinced? Die ganzen GBC-Leute waren da und wenn Prabhupada das einfach, der so überzeugt ist, wusste natürlich jeder, ja, auf diesem Level sind wir nicht und hat sich nicht getraut zu antworten. Und Prabhupada sagte dann, I am convinced. And therefore, even in this old age, I'm pushing on this movement for Krishna consciousness. In Deutsch, ich bin überzeugt. Und deswegen treibe ich selbst in diesem Alter diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein voran. Diese Fixierung des Geistes auf Krishna, auf Krishna-Bewusstsein, ist der Anfang von Meditation. Und das ist ganz, ganz wichtig zu tun. Wenn wir den Geist nicht fixieren, liebe Devotees, der Geist kann uns krank machen. Es gibt einen Bestseller, aus dem ich euch jetzt ein bisschen vorlesen werde. Nur zwei Minuten, ich weiß, es ist eine Bhagavatam-Klasse. Aber es ist, das passt zu diesem Thema sehr gut. Dieses Buch ist so erfolgreich, es ist mir gegeben worden in Schweden von den Devotees, weil sie merkten, dass ich manchmal kränkelte und er sagte, probier das doch mal aus. Bei vielen Leuten wirkt das, um gesund zu werden. Es ist sehr erfolgreich. Die These ist, Krankheiten werden von dem Geist erzeugt. Jetzt will ich ein paar Devotee-Krankheiten mal erwähnen und ihr könnt mal sehen, ob das vielleicht was wirkt und vielleicht hilft es euch. Ich möchte mal über Kurzsichtigkeit sprechen, aber nicht in einem philosophischen, also in einem abstrakten Sinne, sondern einfach als Augenproblem. Woher kommt das? Die mentale Einstellung, also das ist jetzt ein relatives Wissen, nicht absolutes Wissen. Ne? Wir müssen das unterscheiden. Aber es soll wirken in dieser, dieser Welt. Viele Leute sind so gesund geworden und haben sehen können. Na, also die Kurzsichtigkeit kommt vor der Furcht der Zukunft. Und wenn man das beseitigen will, soll man einfach im Geiste eine Affirmation machen. Affirmation klingt so wie Affe, hat aber nichts damit zu tun. Affirmation ist so etwas wie eine Bestätigung, etwas so eine mentale Einstellung. Ich akzeptiere die Führung Gottes und bin absolut sicher. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Jetzt möchte ich über Übergewicht sprechen. Ich merke gerade, es sind keine Devotee-Krankheiten. Es hat zu tun mit Oversensitivity, dass man zu sensibel ist und repräsentiert oft Ängste und die Notwendigkeit, beschützt zu werden. Außerdem repräsentiert es die Eigenschaft, dass man einfach nicht vergeben kann. So, man meditiert dann, um damit fertig zu werden. Ich werde beschützt von Gott. Ich bin immer sicher, es geht. Ich will mich weiterentwickeln und Verantwortung für mein eigenes Leben annehmen. Ich werde anderen vergeben und ich werde mein eigenes Leben planen, so wie ich es für richtig halte. Dann Müdigkeit. Müdigkeit kommt zustande durch Langeweile im Leben, durch innere Widerstände, sagt dieses Buch, und durch einen Mangel an Liebe, an Liebe für das, was wir tun. So, um damit fertig zu werden mit der Müdigkeit, soll man im Geist sagen, ich bin enthusiastisch über mein Leben, gefüllt mit Energie und Enthusiasmus. Haribo. Wenn ich das vorlese, wird mir ein bisschen schwindelig im Magen. Es ist so modernes Zeug und ich habe da wie alle von uns eine kleine, da muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Dingen. Aber ich glaube, in diesem Punkt kann es uns etwas sagen. Leute werden da krank, sind immer müde, weil sie total gelangweilt sind in ihrem Leben und das nicht lieben, was sie tun. Dagegen, wenn ihr Geist erfüllt ist von großem Enthusiasmus für das, was sie tun, werden sie nicht müde. Schaut euch euer Leben selber an. Wenn ihr interessiert seid an das, was ihr macht, wenn ihr begeistert seid für das, was ihr macht, dann braucht man nicht so viel zu schlafen. Ich kann aus dem eigenen Leben sagen, wenn, also es ist manchmal erstaunlich, ich will euch gar nicht von meinen Abenteuern erfahren auf diesem Bereich erzählen, um euch nicht zu grauen zu machen, aber man kann manchmal für Tage durchmachen, ohne viel zu schlafen, wenn man das wirklich liebt, was man tut. Das kommt vom Geist aus. So. Hiermit möchte ich jetzt den relativen Bereich mit großem Enthusiasmus verlassen. Ich möchte so viel sagen als Zusammenfassung hiervon. Der Geist ist sehr, sehr machtvoll. Wenn ihr wissen möchtet, wie machtvoll der Geist genau ist, möchte ich euch empfehlen, im 5. Kanto das Kapitel 11 zu lesen. Im 5. Kanto des Bhagavatams. Da spricht Yadabhadra sehr, sehr ausgiebig über den Geist und er sagt, wie es möglich ist, den Geist zu in einem dem letzten Schlokka sagt er, wie es möglich ist, den Geist zu läutern und zu heilen. Er sagt, man soll ihn in den Dienst der Lotusfüße des Herrn beschäftigen. Prabhupada führt dann in der Erläuterung auf, dass es zwei Dinge gibt, wie der Geist beherrscht werden kann. Erstmal durch Ignorieren, Haribol, wenn er zu verrückt ist. Und das zweite ist, und darüber spricht Prabhupada viel länger, das ist also wichtiger, darüber, dass man ihn in den Dienst der Lotusfüße des Gurus und Krishnas beschäftigt. Des Gurus, weil er uns hilft zu Krishna, wie wir uns in Krishnas Dienst beschäftigen. Wir im Krishna-Bewusstsein können uns in der Mission von Prabhupada beschäftigen und seine Unterweisung folgen und uns dann sicher sein, dass wir im Dienste des Gurus beschäftigt sind und und Krishna dienen. Wenn wir wirkliche und ihm Freude geben möchten. Das ist die wichtige Einstellung, um hingebungsvollen Dienst zu tun. In der Definition von hingebungsvollen Dienst erwähnt Rupa Goswami, dass man den Geist in einer Anukula, in einer förderlichen Haltung, also Krishna wohlgesinnten Haltung im Dienst beschäftigen muss. Und die Goswamis kommentieren über diesen Schlokka etwas sehr Wichtiges. Sie sagen, dass ja auch die Dämonen Krishna dienen. Zum Beispiel die großen Dämonen, die zur Zeit von Krishnas Lilas erschienen sind, haben mit ihm gekämpft. Aber sie führen aus, dass das nicht als hingebungsvoller Dienst zu nennen ist, weil sie ja Krishna nicht wohlgesonnen waren. Dagegen, sagen die Goswamis, hat Mutter Yashoda einmal Krishna verärgert. Aber weil sie in einer wohlgesonnenen Haltung war, war es ihm wohlgesonnen war, war es Dienst. Und was sie ausführen ist, dass Krishna, Mother Yashoda einmal Krishna nährte an ihrer Brust und währenddessen die Milch überlief. Nun, das war besondere Milch. Die kam von einer besonderen Art von Kühe, die heißen Padmagandhas. Und die wurden nur mit Kräutern gefüllt, die besondere Diener in Vrindavan absichelten. Klingt fast wie Miraculix, nicht? Die sichelten die ab und brachten also diese Kräuter und die wurden diesen Kühen gegeben, die eine Milch produzierten, die absolut kräutermäßig war. Also die war würzig, könnt ihr euch ja vorstellen, das Essen die Gräser beeinflussen natürlich die Qualität der Milch. Das ist ganz wichtig. Das weiß jeder Bauer. Diese Milch nun war nur für Krishna. Da machte sie Rasagulas, also erstmal natürlich die Trinkmilch, dann Rasagulas, Burfi und vor allen Dingen diesen Lieblingsartikel von Krishna, den er so gern aß in seiner Kindheit. Butter. Einfach nur mit Kristallzucker drin. Also dafür war ich das. Hat Krishna händeweise gegessen. So gut hat es ihm gemundet. So, sie sah also, wie diese Milch, die nur für Krishna bestimmt war, überlief. Und legte Krishna jetzt beiseite, unterbrach es und ging hin, um den Topf vom Feuer zu nehmen, um die Milch zu retten. Aber Krishna schätzte das überhaupt nicht, dass seine Mutter ihn abgesetzt hatte und war sehr böse auf seine Mutter und lief weg fing an, die Butter zu nehmen und zu essen, die Mutter ja schon aufbereitet hatte und an die Affen von Vrindavan zu verteilen, als er selber nicht mehr konnte. Trotzdem, obwohl Yashoda Krishna äußerlich gesehen nicht erfreut hatte, gilt es doch als hingebungsvoller Dienst. Warum? Weil ihr Geist war eigentlich nur bei Krishna. Diese Milch ist für Krishna, dachte sie, und war förderlich. So, ihr könnt aus diesem Beispiel sehen, dass Krishna wie Prabhupada es hier ausdrückt, Bhava Grahi Janarana ist, das heißt, jemand, der die Empfindung würdigt, das heißt, die Geisteseinstellung würdigt. In unserem hingebungsvollen Dienst bringen wir so viele Dinge da, aber was Krishna wirklich interessiert oder am meisten interessiert, ist die Einstellung, mit der wir das tun. Das ist das Wichtigste. Der Geist, die Geisteshaltung, wie wir so schön in Deutsch sagen. Wenn wir so vieles tun, aber unsere Geisteshaltung ist nicht Krishna, ist für deine Freude, dann gibt es Raum zur Verbesserung in unserem hingebungsvollen Dienst. Raum zur Verbesserung, das ist ein schönes Wort. Deswegen ist es so wichtig, auch für uns als Devotees, uns Gedanken zu machen über die Ausrichtung unseres Geistes. Es ist nicht wichtig, dass wir jetzt alle meditieren und dass wir unsere Meditation ist bereits die Japa-Meditation, aber dass wir jetzt anfangen zu meditieren, das ist nicht der Vorgang, der Hauptvorgang, durch den wir Krishna bewusst werden. Aber was jeder entwickeln sollte in seinem Geist, ist diese, oder in seinem Leben, den Geist zu fixieren auf Krishna. Manmana bhava mat bhakto, denke ständig an mich. Oder wie es auch gesagt wird, smartavya satatam vishnu, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Das ist die wichtigste aller Regeln. Alle anderen Regeln sind Kinkaras, sind Diener von diesem einen Prinzip. King heißt was und Kara tun. Kinkara, ein Diener ist also ein Kinkara, der fragt, was soll ich tun? Die Regeln und Regulierungen sind Diener, das heißt, was sie tun ist, sie sollen dieses Prinzip im Leben erweitern. Hare Krishna. Das war sozusagen die Kernaussage unseres Seminars. Und ich möchte hier dann enden und sehen, ob ihr einige Fragen dazu habt. Dann ist Raum zur Verbesserung da. Ja. Und ich möchte diese Frage noch einmal für die kassettenhörende Nachwelt wiederholen. Wir haben einerseits gehört, dass es zwei Stufen bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes gibt. Erstmal, dass man Körper und Geist beschäftigt. Man nennt das Pratyak Atmak. Und dann Nivrit Atmak, dass man den Geist beschäftigt. Nun haben wir aber auch warum sollen wir den Geist beschäftigen, sage ich jetzt mal überspitzt. Denn wir haben ja auch gehört, dass in diesen Tätigkeiten, die man mit im Sadhana Bhakti ausübt, so viel Kraft drin liegt, dass es einen berührt. Es ist richtig. Ein Devotee wird durch die Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes berührt im Herzen. Doch wenn er nicht dazu übergeht, auch den Geist zu beschäftigen, wird er irgendwann einmal nicht mehr im Krishna-Bewusstsein sein, weil der Geist ihn daraus ziehen wird. Viele Devotees, wir müssen uns darüber bewusst sein, viele Devotees wohl den Körper und die Sprache in Krishnas Dienst beschäftigen. Der Wunsch oder die sollen dann jedoch irgendwann mal berührt werden und anfangen, den König der Sinne, nämlich den Geist in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Wenn der Geist nicht kontrolliert ist, ist er der allergrößte Feind, der einen sehr leicht aus dem spirituellen Leben raussetzt. Krishna spricht darüber, wie wichtig es den Geist ist, wie wichtig der Geist im hingebungsvollen Dienst ist, dass er sagt, wer zum Beispiel Zweifel entwickelt im spirituellen Leben, diese Zweifel nicht klärt, wird mit Sicherheit wieder, obwohl er den Pfad des hingebungsvollen Dienstes ausübt, zum Kreislauf der Geburten und Tode zurückgehen. Also deine Frage, James, in deiner Frage hast du eigentlich schon beantwortet, was du fragtest. Du hattest gesagt, wenn man Körper und Geist, Körper und Sinne beschäftigt, wird man berührt. Yes, das stimmt. Und wenn man berührt ist, dann denkt man an Krishna. Man manabhava matbhakto.
Krishna sagt auch in der Bhagavad Gita, dass der hingeht zu Arjuna, denke ständig an mich und tue deinen Service des Kämpfens. Ich weiß, dass dieses Thema in unserem, sagen wir mal, in der Geschichte ISKCON ein, sagen wir mal, neues Thema ist, während es in der Geschichte des Krishna-Bewusstseins ein ganz altes Thema ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr viele Worte gehört, wie einfach weitermachen und automatisch wird alles schon kommen. Doch es hat sich gezeigt, dass nicht alles automatisch gekommen ist und dass sogar nicht alle einfach weitermachen, sondern dass eine Durchgangsstation, der Tempel oft eine Durchgangsstation ist, wo Menschen für eine gewisse Zeit drin sind und dann, nachdem sie gehen, wenig mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun haben. Sagen wir zumindest mit der Praxis und viele Dinge in ihr Leben einführen, was aus einem ganz spirituellen Perspektive aus betrachtet, einfach zeigt, dass sie spirituell nicht zufrieden sind in ihrem Leben. So, ich glaube, es ist Zeit zu fragen, warum das so ist. Und ich denke, es ist ein guter Ansatz zu sehen, dass wir in unserem Leben dazu kommen müssen, diese ganzen Unterweisungen, die Krishna in der Gita gibt, über den Geist zu kontrollieren, den Geist in seinem Dienst zu beschäftigen, an ihn zu denken und so weiter, dass wir diese Dinge für uns überlegen, was das bedeuten kann in unserem Leben. Prabhupada hatte einmal gesagt, das Einzige, was ich an euch kritisiere, ist, dass ihr nicht genügend Angst habt vor Maya. Und er sagte dann, lest meine Bücher. Lest, wenn immer ihr eine freie Zeit habt, lest. Nun, warum lesen wir? Ist der Geist dabei ausgeschaltet? Nein, er muss eingeschaltet sein. Und wir lesen, damit wir uns erinnern können in unserem Leben, dass wir eine bestimmte spirituelle Perspektive annehmen, die wir anwenden. Die Einstellung im hingebungsvollen Dienst ist aber diese. Wir können dazu auch Bhakti sagen, diese Hingabe, die wird entwickelt durch mehrere Prozesse. Die einfache Antwort ist den Chanten des Heiligen Namens, durch Hören aus dem Bhagavatam, durch Sadhu Sangha, durch Deity Worship und durch den Besuch im Heiligen Dharm. Nun, wenn man dann weiterliest in unseren Büchern, wird man merken, dass Sadhu Sangha am Anfang und am Ende von diesem Prozess steht. Ohne Sadhu Sangha, das ist selbst auf der Ebene der Prema, wo du schon da bist, sozusagen, noch immer ganz wichtig. Das wird richtig erwähnt in den Schriften. In der Sadhu Sangha spricht man über Krishna und hört über Krishna. Das ist die Wurzel sozusagen. Und so. Es gab hier mal ein gewisses Kontroverse in unserer Bewegung. Ein bestimmter Devotee sagte damals, nur durch die Gemeinschaft mit einem reinen Gottgeweihten, dessen Herzen schon Prema ist, können wir Fortschritte machen. Und es lief ein Ausruf der Entrüstung durch die
Ränge der hochpostierten Personen in der Organisation, weil sie hatten Angst, wenn jetzt alles so ausgerichtet wird auf diese fortgeschrittenen Devotees, dann müssen wir sehen, wer hatten das schon erreicht und kommen vielleicht nicht, vielleicht haben die noch nicht so viele das erreicht. Ne? Heutzutage denken wir so darüber, dass es schon wichtig ist, Gemeinschaft mit Devotees zu haben, dass in der Gemeinschaft von Devotees, auch wenn sie vielleicht noch nicht die allerhöchsten Stufen im spirituellen Leben erreicht haben, wenn die einfach an, wenn sie einfach über Krishna sprechen und über und verbunden sind mit einem reinen Gottgeweihten, mit Srila Prabhupada und so weiter, dann wird das Gleiche geschehen. Ich bin auch fest davon überzeugt, denn Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dort wo meine Devotees, nee, nicht in der Bhagavad Gita, im Adi Purana, dort, ich bin nicht im Herzen der Yogis, nicht mal in Vaikuntha, wo denn sonst? Ja, wo meine Devotees über mich sprechen, Tatra, Yatra, Tishtanina, aber, oh, es tut mir leid, ich kriege es jetzt gerade nicht in Sanskrit hin, aber dort, wo die Devotees über mich sprechen, diese Gemeinschaft mit, wo man über Krishna spricht, zum Beispiel Krishna-Buch liest oder Dinge macht, da passieren unglaubliche Sanskaras im Herzen, Eindrücke von Krishna, weil Krishna dort gegenwärtig ist. Mir hat gerade ein Devotee geschrieben, seine große Begeisterung. Er sagt, alle anderen Yoga-Vorgänge sind so schwierig und alle anderen Prozesse sind so schwierig, weil man da irgendwie Krishna erreichen muss, der eben Avanmanasagochara ist, jenseits der Reichweite der Sinne und des Geistes. Aber wenn man über Krishna spricht, ups, dann kommt Krishna herbei, ist angelockt oder angezogen. Er war so begeistert, er musste das aufschreiben und darüber sprechen. Das war seine Verwirklichung. Und das habt ihr vielleicht alle schon mal gemerkt in eurem Leben. Wenn man wirklich das hinkriegt, mit Devotees eine richtige Gemeinschaft zu pflegen, wo man über spirituelle Dinge tut, da kommt plötzlich Krishna in der Atmosphäre auf. Auch wenn man nicht so qualifiziert ist. Bhava, also diese Manmana Bhava Matbhakto, nicht? Diese Bhava, das, wo von Krishna Energie da kommt, ist auch da, kommt auch da, tritt auch da auf, wo Devotees diese Schriften von den Acharyas lesen, die mit diesen Gefühlen erfüllt sind. Deswegen gibt es Schriften, Prabhupada spricht davon, dass man, wenn man interessiert ist an Krishnas Lilas, dass man das Krishna Bhavanamrita lesen kann, um in Krishna Gedanken versunken zu sein. Was Prabhupada andeutet, sind diese Rasa Shastras, in denen diese Dinge beschrieben wird, wie der Austausch zwischen Krishna und den Lebewesen ist. Dieses Buch ist nicht übersetzt, aber es gibt ein, Prabhupada führt an ein anderes Buch, wo wir hören, wie Krishna mit seinen Devotees umgeht. Und das ist das Krishna-Buch. Wenn man über diese Dinge entstehen, wenn man darüber hört, wie der Austausch zwischen den Devotees und Krishna ist. Ihr merkt vielleicht, wie hier der Vorlesende zögernd wird. Soll er weitersprechen oder nicht? Ich glaube, es liegt in der Luft. Nicht? Der Grund ist folgender. Ich bin felsenfest der Meinung, dass im spirituellen Leben jeder von uns, wenn es auf dieses Thema kommt, wie soll ich meine Liebe zu Krishna vergrößern, dass er da seinen eigenen Weg gehen muss. Und man kann darüber nicht in groß angelegten Vorlesungen sprechen, weil die Zuhörerschaft so variiert im Krishna-Bewusstsein. Es gibt welche, die rot wie eine rote Beete werden, wenn sie so über diese Themen hören, weil aus irgendeinem Grunde. Oder es gibt welche, die damit gar nichts anfangen können, weil sie da nicht das nicht anzieht. Es gibt welche,
die auch Shravanam, die also völlig zufrieden sind mit Shravanam und Kirtanam. Deswegen wird in unseren Büchern darüber gesprochen, und diejenigen, die es anzieht, die werden dann dazu angezogen werden. Und diejenigen, die nicht, die, man kann auch zu Krishna kommen, wenn man Shravanam und Kirtanam ausübt, wobei man den Geist auf Krishna richtet. Ich meine, das ist schon wichtig, den Geist zu fixieren. So, also Bhava, die Gemütsstimmung kommt, wenn wir über Krishna hören und über den Austausch, besonders den Austausch mit von Krishna und seinen reinen Devotees hören. Krishna ist so nektar zu den Devotees, denkt der Devotee dann, nicht? Und ist begeistert. Krishna ist so gütig. Bhava kommt auch, wenn du über die Eigenschaften Krishnas hörst, Krishna Chandra, diese 64. Eigenschaften, die im Nektar der Hingabe beschrieben werden, nicht? Dann taucht es auf. Merkt ihr, im Krishna-Bewusstsein geht es um die Transformation des Herzens. Viele von euch sind jetzt junge Devotees, manche von euch sind alte Devotees. Wenn ihr so ein bisschen so älter werdet im spirituellen Leben, werdet ihr das merken. Oh, mein Herz ist eine Wüste. Warum ist da immer Lust und Gier und Neid und Zorn drin? Kamali, dann warum bin ich ein Diener dieser Gefühle? Ich verderbe mir mein ganzes spirituelles Leben dadurch. Jetzt muss doch endlich mal was geschehen in meinem Herzen. Nicht, das sind diese natürlichen Gefühle eines Devotees. Ich merke gerade, wir haben jetzt 7 Minuten vor 9 Uhr schon. 7 Minuten vor 9 und ein Tag voller hingebungsvoller Dienst vor uns. Ich möchte hier die Vorlesung beenden und mich herzlich bedanken. Alles Gute in eurem spirituellen Leben. Ich bin leider das letzte Mal in Zürich, möchte mich sehr, oh ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Last words. Famous last words. Ich möchte mich sehr bedanken für den Aufenthalt, den ihr mir ermöglicht habt. Es war wieder eine sehr, sehr nice Zeit. Shrishti Krata und ich führen schon heimliche Gespräche, was, wenn wir hier einfach mitmachen und uns hier demütig als Töpfewäscher anstellen und so weiter und so fort. Also das, wenn wir nicht zu ungeschickt sind, nicht? Es ist sehr, sehr nice und ich möchte euch noch etwas sagen, das ist jetzt etwas Persönliches. Ich habe mit einigen von euch tiefe Gespräche gehabt, die sehr bereichernd waren und mir ein tiefes Verständnis gegeben haben. Was hier in der Schweiz geschieht, ich meine damit diese Gespräche, die die Devotees miteinander führen, um gemeinsam eine, ja, so zu planen, dass die Krishna-bewusste Bewegung eben ein Ort wird, wo sich alle Devotees zufrieden einsetzen können, ist so ein etwas Großartiges und ist so etwas Erhabenes, dass ganz gleich, was dabei rauskommt, die Tatsache, dass ihr einfach miteinander spricht und gemeinsam sagt, es ist uns wichtig, wir wollen das Krishna-Bewusstsein, wir wollen diese Bewegung stärken durch unseren Beitrag und wir wollen sehen damit, dass es eine ideale Bewegung ist. Das ist so ein Gewinn, dass das im Herzen der Devotees diese Motivation und dieser Wunsch und die Notwendigkeit, das zu tun, auftritt, dass da etwas Wunderbares rauskommt, wenn man im Vorgang drin bleibt. Nicht? Viele von euch sind in den Grihastha-Stand getreten und wissen, wie wichtig das Gespräch und der tiefe Austausch ist und auf was man da kommt und wie einem das helfen kann im Leben. Andere wissen als Brahmacharis, wie schön es ist, wenn man tiefe Austausch unter den Brahmacharis pflegt und was für gute Ideen da zustande kommen, was für Kraft für den eigenen Service daraus kommt. Und jetzt Jetzt ist dieses Prinzip, was alle von uns kennen, wird auf einer anderen Ebene angewandt. Wie können wir alle, jeder und jede, Hare Krishna, einen wunderschönen guten Morgen, wie können wir dazu beitragen, dass wir diese Bewegung, die uns Prabhupada in die Hände gegeben hat, zu etwas machen können, was einfach so anziehend ist und wo sich die Einzelnen so zufrieden stellen. Das ist eine großartige Sache und ich bin total begeistert und will jetzt versuchen, die Germanen zu überzeugen von diesem Ansatz. Gut, also ich wünsche euch da viel Erfolg und alles Gute und Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Prema Nandi Hari Hari Bol. Jai.